Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der UN-Sicherheitsrat hat das Massaker in der syrischen Stadt Al-Hawla scharf verurteilt. Regierungstruppen hätten Wohnviertel mit Artillerie beschossen, hieß in einer gemeinsamen Erklärung. Außerdem seien zahlreiche Opfer aus nächster Nähe getötet worden. Wer für diese Morde verantwortlich ist, blieb aber offen. Mindestens 108 Menschen waren nach UN-Angaben in Al-Hawla getötet worden, unter ihnen viele Kinder. Der UN-Sondergesandte Annan zeigte sich bei einem Besuch in Damaskus entsetzt.
Die Reise des UN-Sondergesandten nach Damaskus war lange geplant. Doch das Massaker von Al-Hawla hat dem Besuch eine außergewöhnliche Bedeutung gegeben. Die syrische Opposition hat den UN-Beobachtern Untätigkeit vorgeworfen und fordert einen Abbruch der Mission. Kofi Annan dagegen beharrlich. Diejenigen, die für die Attacken verantwortlich sind, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe erfahren, dass die Regierung ebenfalls eigene Untersuchungen eingeleitet hat. Massenbeerdigung der Opfer von Al-Hawla, grausam verstümmelte Leichen, darunter viele Kinder. Es geht vor allem um die Frage, wer für die gezielten Tötungen aus nächster Nähe verantwortlich ist. Regierung und Opposition machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Und auch auf dem internationalen Parkett gibt es unterschiedliche Interpretationen. Russland als letzter Verbündeter Syriens gegen die internationale Gemeinschaft. Es ist Teil des Verhaltensmusters des Assad-Regimes, Gräueltaten zu verüben und danach diese Gräueltaten anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Wir haben eine Situation, in der beide Seiten ihre Hand im Spiel hatten, bei der Tötung unschuldiger Bürger. Die Gewalt in Syrien geht weiter, offenbar von beiden Seiten. Hier wird ein Panzer der Armee offenbar von einer Straßenbombe gesprengt. Auch in Bardeya, einem Vorort von Homs, gingen diesen unbestätigten Internetvideos zufolge die Kämpfe weiter. Schwerpunkt der bewaffneten Auseinandersetzungen aber die zentralsyrische Stadt Hama. Hier nahmen Regierungstruppen laut Aussage von Aktivisten mehrere Viertel der Stadt unter Beschuss, unter den Opfern angeblich 5 Frauen und 8 Kinder.
Mehr zum Thema Syrien auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. Dort finden Sie unter anderem die Erklärung des UN-Sicherheitsrates im Wortlaut. Spanien gerät immer stärker in den Sog der Schuldenkrise. Weil das Bankensystem schwer angeschlagen ist, kommt die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nur noch gegen Rekordzinsen an frisches Geld. Ministerpräsident Rajoy kündigte an, den Sparkurs fortzusetzen und die Banken aus eigener Kraft zu sanieren, ohne Hilfe der EU. Diese müsse jedoch klarstellen, dass die Gemeinschaftswährung ein unumkehrbares Projekt sei.
Aufgebrachte Kunden heute vor einer Regionalbank im spanischen Vigo. Sie fürchten um ihre Ersparnisse und fühlen sich betrogen. Das Vertrauen in Spaniens Bankensystem ist schwer erschüttert. Das zeigte sich auch heute an der Börse. Die Aktie der teilverstaatlichten Bankia fiel tief ins Minus. Der Staat muss nämlich Bankia mit 23 Milliarden Euro sanieren. Für Spanien wird es immer teurer, sich an den Kapitalmärkten Geld zu besorgen. Für 10-jährige Staatsanleihen lag der Zinssatz heute bei 6,4%. Mit diesem Zinsniveau können wir uns nur noch schwer finanzieren, erklärte Ministerpräsident Rajoy. Aber wir werden keine europäische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber woher das Geld kommen soll, darüber wird nun spekuliert, vielleicht mit einem Finanztrick. Die Regierung könnte den Banken das benötigte Kapital über Staatsanleihen zur Verfügung stellen, so würden die Märkte umgangen. Beobachter glauben aber, dass dies langfristig nicht gut gehen wird. Spaniens Hauptproblem ist doch die enorme private Verschuldung von Firmen und Banken. Und dieses Problem kann nur mit europäischer Hilfe gelöst werden. In Spanien wird auch spekuliert, dass noch andere Banken mit 30 Milliarden Euro saniert werden müssen. Die Verunsicherung wird mit jedem Tag größer.
Bundespräsident Gauck ist in Israel eingetroffen zu seiner ersten Staatsvisite außerhalb Europas. Gauck will damit ein Zeichen der Solidarität setzen. In Tel Aviv besuchte er zunächst das Grab des früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Bubis. Journalisten waren dabei nicht zugelassen. Neben Regierungsgesprächen stehen in den kommenden 3 Tagen auch Treffen mit Holocaust-Überlebenden auf dem Programm. Zum Abschluss reist Gauck in die Palästinensergebiete. Knapp eine Woche nach den Wahlen in Serbien kommt die Regierungsbildung offenbar voran. Der abgewählte Staatschef Tadic kündigte an, Ministerpräsident werden zu wollen. Seine Partei, die Demokraten, würden erneut eine Koalition mit den Sozialisten anstreben. Die nationalistische Fortschrittspartei des neuen Präsidenten Nikolic hatte zwar bei der Parlamentswahl die meisten Sitze gewonnen, findet aber keinen Bündnispartner.
Der freundliche Händedruck täuscht. Mit diesen Leuten kann man keine Regierung bilden, hatte Serbiens bisheriger Präsident Tadic noch am Wochenende betont. Gemeint waren Tomislav Nikolic und seine Fortschrittspartei, Gewinner der Parlaments- und Präsidentenwahlen. Ab kommenden Donnerstag wird er aber auf dem Stuhl des bisherigen Hausherrn sitzen. Heute besprachen beide die Amtsübergabe und wie es insgesamt weitergeht in Serbien. Denn Nikolic hatte nach seiner Wahl viele kritische Fragen aufgeworfen, war der Politiker doch bis 2008 vor allem als Ultranationalist und Kriegspropagandist aufgefallen. Händedruck Teil 2. Das alles soll Gerede von gestern sein. Seine Wende wird vor allem im benachbarten Ausland aber mit Skepsis gesehen. Heute sprach Nikolic von Optimismus, Stabilität und vom Kurs halten. Die Regierungsbildung soll so schnell wie möglich erfolgen, damit die Probleme des Landes gelöst werden könnten, so der zukünftige serbische Staatschef. Wir haben über die Zukunft des Landes geredet und wir haben uns darauf festgelegt, dass es keinen Kurswechsel in der Politik geben wird, sagte der scheidende Präsident, gleich wer die Regierung führen wird. Und das wird vermutlich er selber sein. Beobachter sehen ihn schon als Aufpasser an der Seite des neuen Präsidenten. Nun soll er seine proeuropäische Politik in der Rolle als Regierungschef durchsetzen. Der neue Präsident wird in Belgrad also eine selbstbewusste Regierung gegen sich haben. Die gestärkten Sozialisten an der Seite wollen die Demokraten auf mehr wirtschaftliche und soziale Themen setzen.
Führende deutsche Wirtschaftsverbände fordern vom Spitzentreffen der Koalition Anfang Juni ein deutliches Signal. Handwerkspräsident Kenzler sagte der Nachrichtenagentur DAPD, jetzt müsse Handeln das Motto sein, nicht reden und streiten. Nur dann könne Schwarz-Gelb wieder das Vertrauen der Menschen bekommen. Kritik kommt auch vom Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages Wandsleben. Bei der Energiewende gehe es nicht voran und auch die von Schwarz-Gelb in Aussicht gestellten Steuerreformen seien nicht zustande gekommen. Der geplante Ausbau der Kinderbetreuung kommt nur schleppend voran. Viele Kommunen melden Probleme, auch weil es an geeigneten Standorten mangelt. Bundesfamilienministerin Schröder will deshalb in dieser Woche ein 10-Punkte-Programm vorlegen, unter anderem mit Erleichterungen bei den Bauvorschriften. Von August nächsten Jahres an gilt ein Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Laut Familienministerium fehlen noch rund 130.000 Plätze. Viele Kommunen gehen sogar von einer größeren Lücke aus.
Hier entsteht eine von 6 neuen Kindertagesstätten, die derzeit in Mainz gebaut werden, bezuschusst von der Bundesregierung. Aber Baustellen wie diese gibt es bundesweit noch viel zu wenige. Es gibt beim Kita-Ausbau enormen Gesprächsbedarf, 14 Monate bevor der Rechtsanspruch in Kraft treten soll. Städte wie Mainz kommen mit dem Bau neuer Einrichtungen gar nicht hinterher. Jede neue Kita ist sofort ausgebucht. Viele Eltern landen mit ihren Kindern auf langen Wartelisten.
Zurzeit muss ich einfach ganz viele Absagen erteilen und sagen, dass wir zurzeit keinen Platz haben. Auch im neuen Kindergartenjahr sind die Plätze soweit schon ein Stück weit vergeben. Das heißt, für Eltern ist es im Moment schon schwierig, wenn sie ihr Kind mit 2 oder auch früher in den Kindergarten bringen möchten.
Auch die Kommunen fühlen sich im Stich gelassen. Für den geforderten Ausbau fehle es an Fachpersonal und auch an Grundstücken. Vor allem aber habe die Bundesregierung den künftigen Bedarf an Krippenplätzen mit knapp 40% viel zu niedrig angesetzt. Allein die Stadt Mainz geht in Zukunft von mehr als 60% aus.
Die Aufgabe wäre deutlich einfacher, wenn der gestiegenen Nachfrage, die der Rechtsanspruch jetzt gesetzt hat, natürlich auch deutlich mehr Mittel vom Bund hinterher folgen würden. Denn im Kern ist es eine erhebliche Investitions- und Personalanstrengung. Dafür braucht man Geld. Und genau das ist das, was die Kommunen am wenigsten haben.
Schon jetzt fürchten die Städte im kommenden Jahr eine Klagewelle vieler Eltern, die trotz Rechtsanspruch keinen Platz bekommen. Der Bundesregierung bleiben 14 Monate, um diese Ängste zu zerstreuen.
Der seit Jahren andauernde Wettskandal im italienischen Fußball hat nun auch die Nationalmannschaft erreicht. Am frühen Morgen durchsuchten Polizisten Räume im Trainingszentrum der Azzurri in Florenz. Die Staatsanwaltschaft wirft Nationalspieler Domenico Crescito Wettmanipulation vor. Bei der landesweiten Razzia nahmen die Ermittler heute 19 Personen fest, darunter 13 Profifußballer.
Polizeibesuch im Trainingslager. Eine optimale Vorbereitung für die Fußball-EM sieht anders aus. Um 6:30 am Morgen wurde das Teamquartier in Florenz durchsucht. Im Visier der Ermittler Domenico Crescito. Der 25-Jährige war festgesetzt für das Mittelfeld der Squadra Azzurra bei der EM. Er beteuert seine Unschuld. Er glaube ihm, sagte Verbandsvize und Delegationsleiter Demetrio Albertini, sichtlich konsterniert. Die Situation sei wirklich nicht angenehm.
Non piacevole.
Noch am Vormittag wird Crescito aus dem EM-Kader gestrichen. Insgesamt 19 Verdächtige festgenommen, darunter 13 Profis wie der Kapitän von Lazio Rom, Stefano Mauri. Gegen den Trainer des aktuellen Meisters Juventus Turin, Antonio Conte, wird ermittelt. Ihnen allen wird Wettbetrug vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft wurden vor allem Spiele von Lazio Rom, Lecce, Genua, Siena und Novara in der Saison 2010-2011 verschoben, im Auftrag einer internationalen Wettmafia. Es hat auch Verhaftungen in Ungarn und Kroatien gegeben. Es geht um 2 Millionen Euro Wettgewinn pro Spiel. 600.000 Euro wurden an italienische Spieler gezahlt. Morgen will Trainer Prandelli seinen Kader für die EM bekannt geben. Ganz Fußball-Italien hofft, dass keine weiteren Spieler der Squadra Azzurra Besuch von der Polizei erhalten.
Turbine Potsdam ist zum 4. Mal in Folge deutscher Frauenfußballmeister. Die Mannschaft von Trainer Bernd Schröder gewann am letzten Spieltag klar gegen den Tabellenletzten Leipzig mit 8:0. Insgesamt ist es der 6. Meistertitel für Potsdam. Anderthalb Wochen vor Beginn der Fußball-EM steht die deutsche Auswahl fest. Nach DFB-Angaben hat Bundestrainer Löw die Spieler Marc-André Ter Stegen, Sven Bender, Julian Draxler und den Stuttgarter Kakao aus dem französischen Trainingslager nach Hause geschickt. Morgen muss Löw seine Auswahl der UEFA melden.
Kurz vor dem Training am späten Nachmittag wurde die Entscheidung bekannt gegeben. Der Bundestrainer hatte sich deutlich früher festgelegt als erwartet. Fast nebensächlich deshalb, dass Bastian Schweinsteiger noch nicht voll belastet werden kann und teilweise behandelt wurde. Heute früh, bei der Einheit, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, waren die 4 Aussortierten alle noch dabei gewesen und hatten nichts geahnt. Erst nach dem Mittagessen gab es die Informationen. Nicht überraschend, dass es der Jüngste im Kader, nämlich Julian Draxler, nicht schaffte. Ihm gehört die Zukunft. Für Keeper Marc-André Ter Stegen ist die Entscheidung doppelt bitter. Erst 5 Gegentore am Samstag gegen die Schweiz und jetzt das EM aus. Der Dortmunder Sven Bender konnte sich gegen die starke Defensivkonkurrenz nicht durchsetzen. Stürmer Kakao hatte mit Gomez, Klose und Reus gleich 3 Top-Angreifer vor sich. Während die 4 sich auf den Heimweg machten, ging in Tourette der Alltag weiter. Volle Konzentration auf den EM-Auftakt am 9. Juni gegen Portugal.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 29. Mai.
Ein kleines Tief, das von Südschweden zum Baltikum zieht, lenkt Wolken und recht kühle Luft in den Norden Deutschlands. Richtung Süden hält sich noch wärmere Luft, in der sich allerdings Schauer und Gewitter entwickeln. Heute Nacht sind in der Südhälfte zunächst noch einzelne Schauer oder Gewitter unterwegs, sonst ist es verbreitet klar. Von den Küsten breiten sich dichtere Wolken aus und die liegen morgen über dem Norden. An der Ostsee fällt etwas Regen. In der Mitte und im Süden vielerorts sonnig. Im Südosten sowie westlich des Rheins später einige Quellwolken, die örtlich Schauer und Gewitter bringen. Der Nordwestwind weht schwach bis mäßig, im Nordosten auch mal frisch mit starken Böen. Heute Nacht in Oberfranken 7, sonst 8 bis 13, am Oberrhein bis 14 Grad. An der Ostsee morgen frische 13, im Mannheimer Raum sommerliche 26 Grad. Am Mittwoch meist noch recht freundlich, im Nordosten gibt's einzelne Schauer, in der Mitte und im Süden entwickeln sich später wieder örtliche Schauer oder Gewitter. Donnerstag und Freitag wechselhaft mit Sonne, Regen und Gewittern, dabei wird es kühler.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro in den Tagesthemen. Wir zeigen die schwierige Mission Kofi Annans in Syrien und berichten, warum 4 deutsche Spieler bei der Fußball-EM zu Hause bleiben müssen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.